Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich habe im Stillen wow gesagt, aber nur ganz still. Und es ist Triumph, Gesänge sind mir fremd.
Sagt Friedrich Merz über sich, der es jetzt tatsächlich doch noch geschafft hat. Kommender CDU-Chef nach 2 vergeblichen Anläufen. Jetzt ist er auf dem Schild gehoben worden. Und wie? Von der Basis mit deutlicher Mehrheit. Die Machtfrage damit ziemlich eindeutig geklärt. Und es dürfte vorerst auch für Ruhe sorgen in der CDU. Die Richtungsfrage aber, die ist noch nicht geklärt. Eine Rückkehr zum konservativen Kurs mit Merz. Warum das nicht unbedingt so kommen muss, erklärt gleich meine Kollegin Katharina Hamberger. Außerdem müssen wir noch vor dem Wochenende über Corona sprechen. Es wird nämlich immer klarer, Omikron ist genauso ansteckend wie befürchtet und breitet sich dementsprechend rasend schnell in Europa aus. Was blüht uns da in den nächsten Wochen in Deutschland? Das sagt uns der Pandemiemodellierer Professor Thorsten Lehr von der Saarland-Uni. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Freitag, den 17. Dezember 2021. Ich bin Philipp May. Hi.
Auf Helge Braun entfallen 12,1%. Auf Norbert Röttgen entfallen 25,8%. Und auf Friedrich Merz 62,1% der abgegebenen Stimmen. Das ist die absolute Mehrheit.
Tja, keine Stichwahl, absolute Mehrheit schon im ersten Wahlgang. Und es war noch nicht einmal knapp. 62% mit denen wurde Friedrich Merz heute zum CDU-Chef gewählt, beziehungsweise designierten CDU-Chef. Das muss noch ein Parteitag bestätigen. Bei mir in der Leitung ist jetzt Katharina Hamberger, unsere CDU-Beobachterin im Hauptstadtstudio. Katharina, wie überraschend war das für dich?
Also ich finde es in der Deutlichkeit schon überraschend. Damit hätte ich tatsächlich auch nicht so gerechnet. Also dass Friedrich Merz zu den Favoriten der 3 zählt, war völlig klar. Entweder, dass er es tatsächlich jetzt gleich in der ersten Runde schafft oder dass er zumindest in eine Stichwahl muss mit Norbert Röttgen. Das hätte ich jetzt tatsächlich vielleicht sogar für die größere Wahrscheinlichkeit gehalten, weil Norbert Röttgen, glaube ich, auch ganz gut mobilisiert hat. Aber am Ende musste der jetzt mit 25% doch eine ganz schöne Klatsche einstecken, für das, dass er gedacht hat, er hätte jetzt die Chance zu gewinnen. Und Helge Braun mit seinen knapp 12% oder rund 12%, das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Man muss sagen, damit ist auch so ein bisschen gezeigt worden von den Mitgliedern, wir wollen jetzt die Merkel-Ära hinter uns lassen.
Ja. Ich habe irgendwo auf Twitter gelesen, das fand ich eigentlich ganz treffend, Norbert Röttgen ist sehr beliebt außerhalb der CDU.
Ja, es könnte ganz gut zutreffen. Was wir jetzt tatsächlich halt gesehen haben, ist das, was quasi seit 3 Jahren erzählt wird. Friedrich Merz sei der Kandidat der Basis. Das wurde nie so richtig bestätigt, aber jetzt eben in diesem Mitgliederentscheid wurde es bestätigt, dass die Basis halt eben nicht so einen Typen wie Helge Braun will und dass die Basis eben auch nicht so jemanden will wie Norbert Röttgen, der wirklich sehr stark auf Aufbruch, auf Modernisierung gesetzt hat, das Thema Klimaschutz so ganz nach vorne gestellt hat. Das kommt natürlich bei einem gewissen Teil der Union gut an. Das kommt eben auch außerhalb der Union gut an, aber eben halt nicht bei dem Gros der Mitglieder der Partei.
Immer so ein bisschen verkopft vielleicht auch. Ist die CDU geschlossener, als viele gedacht haben?
Also zumindest ist es ein geschlosseneres Ergebnis als das der letzten Wahlen. Also das kann Friedrich Merz durchaus auch helfen, dass er da jetzt wirklich 60%, knapp über 60% bekommen hat. Wenn man mal so ein bisschen zurückgeht, bei den letzten beiden Wahlen zum Parteivorsitz, die ja jeweils auf einem Parteitag waren, da war das Ergebnis jedes Mal so knapp, dass man hinterher wirklich, dass es eben da sehr viele Unzufriedene gab.
Nie eine Befriedigung der Situation.
Ganz genau.
Verstehe.
Und jetzt ist es eben tatsächlich so, dass Merz da schon ganz schön Schwung mit rausnehmen kann. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt komplett einfach für ihn wird. Ja? Weil da gibt es zum einen die Baustelle derjenigen, die die großen Erwartungen an ihn haben, die ihn vielleicht auch als Projektionsfläche gesehen haben für derjenige, der nicht mehr für die Ära Merkel steht, mit dem man vielleicht sogar wieder vor die Ära Merkel zurückgehen
klare
kann.
Klare Kante.
Also genau, klare Kante. Ja. Und dann gibt es aber ja noch den anderen Teil der Partei und so ein Parteivorsitzender, der darf ja den anderen Teil der Partei auch nicht vergessen, diejenigen, die ihm so skeptisch gegenübergestanden sind. Also die muss er auch mitnehmen. Und er muss ja dann nochmal dran denken, dass es ja auch Wähler und Wählerinnen gibt, die ja nicht zwingend deckungsgleich mit den Mitgliedern der Partei sind. Also die weiblicher sind, die jünger sind, die nicht ganz so konservativ sind. Also da muss er schon dann den großen Bogen spannen und kann eben nicht nur die Wünsche des konservativen Wirtschaftsanteils erfüllen.
Er hat ja in die Richtung schon so ein bisschen geblinkt bei dieser Pressekonferenz, die danach war. Hat zumindest gesagt, seine Personalentscheidungen, die werden viele überraschen. Ich weiß nicht, ich habe das so ein bisschen so interpretiert, als würde es da jetzt das große Friedensangebot schon geben an genau diesen sogenannten liberalen Flügel der Union.
Man hat es auch schon vorher gemerkt. Also der war in seinem Auftreten anders als bei den ersten beiden Wahlen zum Parteivorsitz. Also er hat jetzt bei der dritten Wahl schon auch durchblicken lassen, dass er weiß, dass es nicht nur geht, indem er quasi einen Flügel der Partei anspricht, sondern dass er schon eine größere Breite der Partei ansprechen muss. Er hat sich Mariette Scheyer ja an die Seite geholt, als möglichen Generalsekretär, der ja ein Vertreter des Arbeitnehmerflügels der CDU ist. Also eigentlich, das ist der Flügel, der sozusagen genau auf der anderen Seite dieses wirtschaftsnahen Teils steht. Und das ist natürlich ein Angebot.
Hat er ja auch sogar dann schon in der Wahlanalyse immer wieder gesagt, erstaunlicherweise, ausgerechnet Friedrich Merz, wir hatten keine Ideen für den Sozialstaat. Also da war ja nichts mehr mit Wirtschaftsliberalismus oder gedämpft Wirtschaftsliberalismus. War schon ganz anderer Merz.
Ganz genau. Also das war auch eine interessante Vorstellung. Da hat er ja dann angefangen, hat gesagt, es gibt eine große Herausforderung unserer Zeit, eine große, große Herausforderung. Und ich dachte kurzzeitig, jetzt sagt er wahrscheinlich Migration. Das hat er nicht getan, sondern er hat gesagt, die Sozialpolitik. Und das ist natürlich dann schon auch für Friedrich Merz ein interessanter Ton. Und das muss aber jetzt auch zeigen, dass das in seinem Tun sich auch widerschlägt.
Ja. Also hat er sich möglicherweise von seiner größten Widersacherin innerhalb der CDU abgeguckt, Angela Merkel. Die ist ja auch mal sehr wirtschaftsliberal gestartet und hat dann aber ganz schnell gemerkt, dass Wahlen damit eher schwierig gewonnen werden. Jetzt beim Wahlkampf, da sagt er, das kann ich auch.
Ja, das wird er jetzt zurückweisen, dass er sich an Angela Merkel orientiert. Also ich glaube, er wird schon auch andere Akzente setzen. Jetzt ist es ja auch so, dass die CDU in der Opposition ist. Sie muss also nicht mehr so stark auf Kompromisse gehen. Das war ja auch etwas, was viele in der CDU lang gestört hat, dass man eben als Regierungspartei so viel nur in Kompromissen gedacht hat. Jetzt kann man eben wieder in klarer Programmatik denken. Und das muss Friedrich Merz eben jetzt auch liefern. Aber eben bei der CDU ist es halt so, dass sie nicht eine Partei ist, in der es eine Richtung gibt, eine Meinung gibt, die eine Klientelpartei ist, sondern eben eine, wie sich selbst definiert, Volkspartei. Und in dieser Volkspartei gibt es eben eine große Breite an Meinungen. Und so hat sie sich eigentlich schon immer definiert und hat es in der letzten Zeit einfach nicht mehr geschafft, diese Meinungen zusammenzubinden und das so hinzukriegen, das zu kommunizieren, dass irgendwie sich jeder dann doch mitgenommen fühlt und irgendwie angesprochen fühlt, auch in der Partei.
Kann Friedrich Merz das? Ist das jetzt tatsächlich ein geläuterter Merz, den wir sehen? Oder ist das nur, sagen wir mal so, jetzt eine Masche gewesen, um möglicherweise die Fehler, die man zweimal jetzt gemacht hat, beim dritten Mal nicht nochmal zu wiederholen?
Das wird sich zeigen. Also ich glaube, es gibt auch jetzt in der nächsten Zeit dann, auch in dieser Oppositionszeit, schon auch so Proben für ihn, wo er das eben beweisen kann. Also jetzt wird sicher Entscheidungen der Ampel geben, zum Beispiel im gesellschaftspolitischen Bereich, wo man sich vorstellen kann, dass es in der CDU da auch keine einhellige Meinung dazu gibt. Und da wird Friedrich Merz dann zeigen müssen, dass er eben die unterschiedlichen Flügel auch zusammenbinden kann, dass er dann eine Diskussion in der Partei machen kann, dass man sich am Ende auf etwas einigt, wofür man dann auch steht. Also die Partei hat in den letzten Jahren auch ab und an wieder erleben müssen, dass sie sich viel diskutiert hat, dass sie sich auf etwas geeinigt hat und das ist dann einfach nicht umgesetzt worden, sondern eigentlich ignoriert worden aufgrund der Regierung, in der man sich gerade befand, zum Beispiel bei der doppelten Staatsbürgerschaft. Und da muss er jetzt eben zeigen, dass er das kann, dass er das umsetzen kann, was er versprochen hat. Da wird es eben diese inhaltlichen Entscheidungen geben. Und wie das dann alles gutiert wird, das wird sich dann im kommenden Jahr auch gleich zeigen können, nämlich bei den Landtagswahlen, die anstehen. In 3 der 4 Länder regiert ja gerade die CDU, in Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Alles nicht unwichtige Bundesländer für die Christdemokraten. Und da stellt sich dann schon die Frage, wird diese Partei diese Länder auch für sich halten können? Und da wird natürlich auch der Parteivorsitzende eine Rolle spielen.
Schwieriges Jahr für die CDU. An welche inhaltlichen Entscheidungen denkst du denn da jetzt genau, wo sich die CDU positionieren muss und wo das Bild, das Meinungsbild nicht ganz so klar ist?
Also ich glaube zum Beispiel, wenn wir an diese Frage, also diese gesellschaftspolitischen Fragen gehen, wie zum Beispiel das Transsexuellengesetz, das ja seit Jahren in der Großen Koalition immer vor sich hergeschoben wurde. Man hat gesagt, man muss das auf jeden Fall verändern und nie wurde es angepasst. Das möchte jetzt die Ampelkoalition machen. Und da weiß ich nicht, ob da die Union so einheitlich denkt. Dann ein weiteres Thema zum Beispiel ist das Blutspenden für Homosexuelle, das ja im Moment verboten ist. Da gibt es zum Beispiel in der CSU auch den ein oder anderen, der sagt, das müssen wir jetzt endlich mal erlauben. Und das sind, glaube ich, so Fragen, vor allem diese gesellschaftlichen Fragen, die tatsächlich für eine Partei wie die CDU schon nochmal ja, Diskussionswert hat. Auch, glaube ich, wenn es um Klimaschutzfragen zum Beispiel geht. Also wie weit gehen wir da? Welche Dinge gehen wir vielleicht sogar mit, um einen stärkeren Klimaschutz voranzubringen? Auch das muss diskutiert werden innerhalb der CDU.
Schauen wir am Ende nochmal auf Personalfragen. Ende Januar ist der Parteitag, auf dem dann Merz auch offiziell zum Parteichef gewählt wird. Was ist mit dem Fraktionsvorsitz? Ist es vorstellbar, dass ein Parteichef Friedrich Merz nicht nach dem Fraktionsvorsitz, der dann ja auch offiziell die Rolle des Oppositionsführers beinhaltet, greift?
Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, vor allem bei dem guten Ergebnis, das Friedrich Merz jetzt hatte, dem Rückenwind, den er damit sicher auch mitnimmt. Und er hat das ja auch immer offen gelassen. Also Norbert Röttgen und Helge Braun haben ja immer gesagt, sie werden diesen Posten nicht für sich beanspruchen. Und Friedrich Merz hat das eben immer offen gelassen, hat auch in den letzten Tagen mal gesagt, naja, eigentlich gehört das schon in eine Hand. Jetzt sagt er, die Entscheidung steht tatsächlich noch nicht an. Die steht auch erst im Frühjahr kommenden Jahres an. Aber ich würde nicht ausschließen, dass da der nächste Machtkampf schon wieder ansteht, weil Ralf Brinkhaus, das wissen wir auch, diesen Posten ja sehr gerne nach wie vor ausführt und auch behalten möchte und sicher auch seine Unterstützer hat in der Fraktion.
Aber kann man ihm den Fraktionsvorsitz dann wirklich verwehren, gerade mit diesem Ergebnis? Also wenn du sagst Machtkampf?
Ich glaube, wenn er ihn tatsächlich ziehen würde, dann würde man ihm diesen Posten wahrscheinlich nicht unbedingt verwehren. Aber wir haben ja auch schon gesehen, als es jetzt Anfang des Jahres um diesen Posten ging, dass Ralf Brinkhaus dann nicht so schnell loslässt. Also da wollte Armin Laschet ja, dass Brinkhaus nur für ein paar Wochen diesen Posten erstmal bekleidet und dann man mal guckt, wie es weitergeht. Und Brinkhaus hat sich durchgesetzt und hat gesagt, ich möchte den länger bekommen. Da rausgekommen ist dann ein Kompromiss, dass er nicht ein Jahr bleibt, sondern dass er jetzt erstmal ein halbes Jahr bleibt und dann wieder gewählt wird. Aber Brinkhaus hat erstmal drauf bestanden, dass man diesen Posten jetzt erstmal weiterführt. Und er hat eben seine Leute in der Fraktion. Und auch die CSU, würde ich sagen, unterstützt ihn sicher auch in Teilen. Also nicht so eine ganz einfache Situation für Merz, die er wahrscheinlich diplomatisch auch klug angehen muss.
Was wird denn jetzt aus Norbert Röttgen und aus Helge Braun? Gehen die aufs Abstellgleis?
Das glaube ich nicht. Sie haben heute angekündigt, dass sie mal drüber reden wollen, welche Posten die beiden dann bekleiden können. Helge Braun hat sich ja schon vorher den Vorsitz des recht mächtigen Haushaltsausschusses im Bundestag gesichert. Also der ist auf jeden Fall schon mal damit nicht auf dem Abstellgleis. Dann muss man auch sehen, in Hessen stehen ja auch in den kommenden Jahren Landtagswahlen an. Und es ist natürlich fraglich, ob Volker Bouffier da nochmal antritt. Helge Braun kommt aus Hessen. Vielleicht plant er sogar, dass er Volker Bouffier dort beerben wird. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Norbert Röttgen als ja so profilierter Politiker aufs Abstellgleis geht und sich jetzt dann zurückzieht, sondern dass für den auch sicher in irgendeiner Form ein Posten gefunden wird.
Die CDU hat ihre Zukunft geklärt und was das bedeutet, zumindest die unmittelbare Zukunft, das hat uns Katharina Hamberger aus dem Hauptstadtstudio erklärt. Danke dir, Katharina.
Sehr gerne.
Immerhin die täglichen Infektionszahlen, die gehen derzeit wieder runter in Deutschland, aber sie sind immer noch hoch. Allein heute über 50.000 neue Fälle. Und ein Blick nach Dänemark, Großbritannien oder Norwegen lässt nichts Gutes erahnen. Denn da ist die Omikron-Variante schon richtig angekommen. Allein in Dänemark, das sich ja dank hoher Impfquote schon am Ziel gewähnt hatte, liegt die Inzidenz jetzt wieder bei 1.000. Ein guter Moment, um mal nachzufragen, wo wir stehen. Anruf also bei Thorsten Lehr, Professor für klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes und einer derjenigen, die das Infektionsgeschehen in Deutschland mit all seinen Unwägbarkeiten modellieren.
Thorsten Lehr.
Guten Tag, Herr Lehr. Philipp May vom Deutschlandfunk.
Ja, hallo Herr May, ich grüße Sie.
Ich glaube, es ist tatsächlich 3 Wochen her, dass wir telefoniert haben.
Ja.
Und da haben Sie mir eine Wette angeboten, 2 Kisten Cremant, dass es einen Lockdown bis Weihnachten gibt. Die Wette, die würden Sie verlieren. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir auf die Zahlen schauen, Sie gehen runter seit 2 Wochen, aber ziemlich langsam und auf hohem Niveau verharren Sie irgendwie auch.
Ja, ja, ja.
Haben Sie die Politik oder die Pandemieentwicklung falsch eingeschätzt?
Na, ich glaube wahrscheinlich vielleicht beides ein bisschen. Also ich denke eigentlich nicht, ich denke ehrlich gesagt, dass die Politik letztendlich nicht rechtzeitig reagiert hat. Ich denke, wir brauchen eigentlich diesen Lockdown und bräuchten ihn ganz dringend, damit wir dieser Omikron-Variante entgegenkommen. Ich denke, dass einfach die momentane Regierungsbildung so lange gebraucht hat und bis sich hier wieder Meinungen gebildet haben, dass das im Moment nicht durchgesetzt wird. Aber wir werden das wahrscheinlich noch bereuen, dass wir diesen Lockdown nicht hatten, weil das Gesundheitssystem ist jetzt strapaziert und mit dem, was noch auf uns zukommt, ist nicht mehr viel Reserve übrig.
Jetzt ist aber bisher spielt Omikron bei uns noch keine Rolle. Noch ist das eine reine oder mehr oder weniger reine Delta-Pandemie bei uns in Deutschland?
Ja, also das sieht vielleicht so aus. Wenn man natürlich die Zahlen auch vom Robert-Koch-Institut sich anschaut, dann sind das ungefähr 0,6% für die letztendlich für die Kalenderwoche 48. Die liegt aber natürlich schon relativ lang zurück, das darf man nicht vergessen. Ja. Wenn man das hochrechnet, dann kommen wir eigentlich auf jetzt schon ungefähr mindestens 10%, eher 20%. Also irgendwo in diesem Bereich wird sich das bewegen, was wir gerade schon haben, und bei einer Verdopplungszeit eben von ungefähr 2 bis 3 Tagen, da dauert es nicht mehr lang, bis wir auch hier die Dominanz haben werden. Also das wird in den nächsten Tagen eintreten und dann wird es auch hier wahrscheinlich natürlich zu einem Umschwenken kommen, was die Inzidenzen angeht.
Ja.
Das mag sich vielleicht noch ein bisschen verschieben nach rechts auf der Zeitachse, aber das wird kommen. Die Frage ist nicht, ob, eher wann.
Und wann hieße eventuell sogar noch vor Silvester oder in der ersten Januarwoche irgendwie, das ist so der Zeithorizont,
den Sie haben? Ja, das ist tatsächlich, da die Zahlen noch so niedrig sind und wir in Deutschland so eine schlechte Überwachung einfach haben, lässt sich das gar nicht so hundertprozentig gut vorhersagen, wie das vielleicht in anderen Ländern geht. Aber ich gehe davon aus, dass es eigentlich zwischen den Jahren, also so um Weihnachten und zwischen Weihnachten und Neujahr kommen wird. Was natürlich zusammenkommt noch mit der Situation, dass die Gesundheitsämter sehr schwach besetzt sein werden, dass die Testkapazitäten heruntergefahren werden und dass natürlich Ärztinnen und Ärzte auch wenig Abstriche machen werden. Also da kommt vieles zusammen, was uns sicherlich noch eine große Dunkelziffer bringen wird, aber ich denke, in diesem Zeitraum müssen wir damit rechnen.
Und wenn das dann passiert, Sie haben gesagt, dann wird sich das relativ schnell abbilden, ist ja auch logisch, in der 7-Tage-Inzidenz bei den täglichen Neuinfektionen. Von welchem Faktor gehen Sie eigentlich aus bei Omikron? Wie viel ansteckender ist die Variante?
Ja, also was man jetzt momentan so liest, würde ich mal vom Faktor 2 bis 2,5-fach im Vergleich zu Delta nochmal ausgehen.
Ja.
Das ist natürlich die Frage, ob sich das rein auf den R-Wert niederspiegelt oder ob es auch dadurch ein bisschen repräsentiert wird, dass auch die Geimpften jetzt infiziert werden. Aber man geht jetzt momentan noch von einer Steigerung der Infektiosität um Faktor 2 ungefähr aus. Und damit würde sich der R-Wert dann auch bei der Dominanz von Omikron letztendlich verdoppeln. Und das hieße, wir hätten dann von jetzt 0,9 oder 0,8, was auch immer, sind wir dann in etwa bei über 1, 1,5. Und das würde eben einen extrem steilen Anstieg mit sich bringen.
1,5, das ist jetzt die pessimistische Variante sozusagen. Was hieße das? Bei wie viel Neuinfektionen wären wir dann? Sagen wir mal bummelig Mitte Januar oder irgendwie sowas?
Ja, bis Mitte Januar müsste man da gar nicht gehen. Also ich denke, dass wir dann schon eine Verdopplung eigentlich bis Jahresanfang haben von der Inzidenz von jetzt. Also das heißt, dass wir da von einer Inzidenz von da auch wieder bei knapp 1000 landen können Anfang des Jahres. Also das sagen wir uns so hochrechnen. Das würde natürlich sich dann nach oben weiter fortführen. Aber ich glaube, spätestens dann wird die Politik hoffentlich eingreifen, weil natürlich diese Dominanz und diese Stärke, mit der diese Welle dann kommen wird, eben auch sehr viele Fälle mit sich bringt, von denen auch wenn ein kleinerer Teil nur hospitalisiert werden müsste, ins Krankenhaus geht, das immer noch zu einer extremen Belastung im Gesundheitswesen führt. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, und deswegen sollten wir diese Kurve nicht einfach ansteigen lassen, ist, dass natürlich auch hier die Gesunde zum einen, aber auch die geimpft sind und die auch schon geboostert sind, trotzdem erkranken werden. Das heißt, hier sehe ich ein großes Problem, dass wir natürlich auch systemrelevante Personen sich auch hier infizieren, krank werden und das natürlich zusätzlich das öffentliche Leben noch deutlich weiter schwächen würde.
Ja.
Und deswegen glaube ich nicht, dass wir diese Welle einfach nur so durchrauschen lassen können.
Okay, Sie haben es gerade schon angedeutet, die Variablen, die es noch gibt bei Omikron. Ich nehme jetzt mal 2 Variablen, über die besonders spekuliert wird, raus. Zum einen, wie gut wirken die Impfungen noch, selbst wenn alle geboostert sind bei Omikron? Das ist die eine große Frage. Und die zweite, ist Omikron möglicherweise zwar ansteckender und kann die Impfung auch umgehen, Aber dafür ist es nicht so böse. Sprich, es macht mildere Verläufe. Ich nehme mal an, Sie rechnen als Modellierer all diese Szenarien durch?
Richtig, ja. Also machen wir mal Punkt 1. Okay. Letztendlich, was ist mit der Impfung? Ich denke, bei der Impfung können wir davon ausgehen, dass die Antikörper, dass wir deutlich mehr Antikörper brauchen, um die gleiche Neutralisation von Viren zu bekommen. Deswegen ist der Booster ja auch so wichtig, weil wir nochmal einen zusätzlichen Booster an Antikörpern bekommen. Aber es sieht so aus, dass die T-Zell-vermittelte Antwort, also unsere zweite Antwort, Immunantwort, die wir noch parat haben, doch auch gegen die Omikron-Variante ganz passabel wirkt. Das heißt also, dass die Verläufe wirklich schwerer werden, davon gehe ich jetzt im Moment erstmal nicht aus. Aber die Frage bleibt natürlich, selbst wenn sie gleich bleiben, gleich schwer wie Delta, dann haben wir natürlich schon ein Problem, wenn sich zum Beispiel unsere Inzidenzen jetzt beispielsweise auch schon verdoppeln würden. Weil wir sind jetzt schon an einem relativen Limit der Krankenhäuser und Intensivstationen angekommen. Das heißt, da ist gar nicht mehr so viel Luft nach oben. Das ist Punkt 1. Okay. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, könnte es denn milder sein, wäre das gut. Das mag vielleicht so klingen, aber selbst wenn wir nur die Hälfte der Hospitalisierung hätten oder nur ein Drittel, würde das halt eben auch noch bedeuten, dass wir hier noch einen massiven Zuwachs hätten, was die Belastung in den Krankenhäusern angeht. Und das sehe ich als Problem eben in Kombination dazu, dass auch noch Personal eben auch erkranken wird, die auch geimpft, geboostert sind und damit ausfällt. Und da sehe ich dann ein großes Problem, was die Verfügbarkeit von Betten angeht.
So, jetzt hat aber Karl Lauterbach, der neue Gesundheitsminister, angekündigt, er will die Booster-Kampagne auch wegen Omikron massiv beschleunigen. Und momentan läuft es ja tatsächlich ganz gut. Wir sind ungefähr bei 1 Million Impfungen täglich. Nehmen wir einfach mal an, das Tempo bleibt so und Mitte, Ende Januar sind wirklich 70% geboostert. Welchen Effekt könnte das haben?
Ja, das könnte natürlich wirklich einen Effekt darauf haben, dass wir deutlich weniger Hospitalisierung haben werden. Aber ich würde im Moment einfach auf diesem Prinzip Hoffnung nicht vertrauen, dass das A geschieht und dass das B auch wirklich komplett milde Verläufe wirklich hervorbringen. Wir wissen einfach noch viel zu wenig. In den anderen Ländern steigt es auch parallel an. Und die Infektionen ziehen natürlich die Hospitalisierung erst deutlich später nach sich. Das heißt also, das, was wir aus anderen Ländern lernen, das dauert einfach noch, bis wir das auch bei uns wirklich 1:1 übertragen können. Und da sich diese Verdopplungszeit so rapide, durch diese Verdopplungszeit die Fallzahlen so rapide ansteigen, ist die Zeit, die wir haben, hier zu reagieren, extrem kurz. Und das ist genau das Problem, was ich sehe, dass man hier nicht abwarten kann und erstmal auf die Zahlen gucken und dann entscheiden, sondern dass man hier rechtzeitig präventiv handeln muss. Das ist mit dem Booster natürlich schon auf dem richtigen Wege. Aber ich denke, dass wir ohne Kontaktbeschränkung trotzdem nicht auskommen werden.
Sie sind Modellierer und rechnen alle Szenarien durch. Ja. Man soll ja mit dem Schlechtesten beginnen. Was wäre Ihr Horrorszenario?
Na, ich denke, das Horrorszenario wäre, dass wir wirklich massive Fallzahlen bekommen, die jenseits von dem liegen, was wir bis jetzt haben. Ich glaube, dass es nicht unwahrscheinlich sein könnte, dass wir im Januar auch Inzidenzen jenseits der Tausendergrenze im Bereich von 1500 oder 2000 deutschlandweit bekommen.
Für ganz Deutschland, ja, genau.
Für ganz Deutschland, ja. Richtig, nicht nur für einzelne Orte. Und das würde eben natürlich aber da werden auch natürlich sehr viele Geimpfte und auch Geboosterte mit dabei sein. Das heißt, die Verläufe dürften unterm Strich natürlich weniger schlimm sein, aber wir müssen einfach bedenken, wenn wir einen Großteil der Bevölkerung infizieren, dann fallen die natürlich fürs öffentliche Leben auch aus. Und das hätte natürlich einfach auch da massive Einschnitte. Und deswegen denke ich, dass es so weit nicht kommen wird. Und ich glaube auch nicht, dass die Bevölkerung das so mit sich machen lassen wird, sondern dort wird sicherlich eine Zurückhaltung einkehren. Das kann man zumindest nur hoffen. Das ist erstmal das schlimmste Szenario, aber das würde eben auch bedeuten, dass die Krankenhäuser extrem an ihre Belastungsgrenze kommen.
Best Case lassen wir jetzt einfach mal weg. Sagen wir einfach mal den wahrscheinlichsten Fall.
Ich denke ehrlich gesagt, dass der wahrscheinlichste Fall sein wird, dass wir einen deutlichen Anstieg über die Jahre sehen werden, den wir hoffentlich auch abgebildet bekommen durch die Testkapazitäten. Es kann ehrlich gesagt auch sein, dass vielleicht die Labore wieder an ihre Testkapazitätsgrenzen kommen. Wir haben das ja schon vor einigen Tagen beziehungsweise vor wenigen Tagen gesehen, dass die Kapazitäten auch hier in den Testlaboren schon an die Grenzen geraten. Das heißt, es kann gut sein, dass wir dann gar keine reellen Inzidenzzahlen mehr sehen, sondern nur noch eine gewisse Abbildung. Aber ich hoffe schon, dass eigentlich der beste Fall sein wird, dass wir gewisse Kontaktbeschränkungen noch weiter bekommen im Januar, dass wir dann vielleicht nochmal einen Anstieg sehen bei den Inzidenzen, vielleicht auf 800 oder 1000, aber dann eben entsprechend Kontaktreduktionen eintreten und die Fallzahlen wieder zurückgehen, indem wir uns halt selber zurücknehmen, aber indem auch die Booster-Kampagne weiter gesteuert wird. Und dann können wir nur hoffen, dass wir auf den März, April zulaufen, wo wir dann einen neuen Impfstoff dann auch gegen Omikron wieder zur Verfügung haben werden.
Okay, dann können wir eigentlich nochmal auf diese Wette zurückkommen. Ich würde sie verlängern. Lockdown bis Ende Januar, sagen Sie?
Ja, ich gehe davon aus, dass wir wirklich in das neue Jahr mit Kontaktreduktion, in dem Fall gehe ich von einem Lockdown aus, wirklich für alle starten werden müssen, weil die Kapazitäten nicht mehr frei sind und weil das, was auf uns zukommt, sicherlich das überlasten wird, was wir im Moment noch an freien Kapazitäten haben. Und da sehe ich momentan keinen Weg dran vorbei, nein.
Und den Cremant, den trinken wir dann gemeinsam am Freedom Day, wann immer der auch sein wird.
Sehr gerne.
Herr Lehr, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und das war der Tag für heute. Ich wünsche ein entspanntes Wochenende. Wenn Sie was schreiben möchten, können Sie das gerne tun. dertag@deutschlandfunk.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ich bin Philipp May. Danke fürs Zuhören und bis bald.